Der 6. Dezember ist ja für Kinder ein besonderer Morgen. Ja, da wacht man früh auf, da geht man aus, sofort steht man auf und geht dann als allererstes vor die Tür hinaus, weil man natürlich sehen will, was in den leeren Stiefeln, die man am Abend davor drin hinausgestellt hat, drin ist. Weil man wusste ja schon am Abend vorher, dass die am nächsten Morgen voll sein werden, dass man da drin lauter tolle Dinge findet. Feuerwehrautos und Nüsse und Schokolade und was nicht alles. Heute vielleicht nochmal ganz andere Sache auch nochmal. Es ist Nikolaustag und da gehört das dazu. Und jetzt verdanken wir dem Nikolaus aus dem 4. Jahrhundert, das war nämlich ein sehr hilfsbereiter Bischof, der hat die Not von den Menschen gesehen und hat ihnen ja manchmal auf wundersame Weise geholfen. Es gibt viele schöne Geschichten, wie er einem Vater geholfen hat, der nicht die Aussteuer für seine Töchter nicht zahlen konnte, oder wie er einem Schiffskapitän überredet hat, von seinem Schiff was abzuladen für arme Menschen, und auf wundersame Weise ist er dann trotzdem mit der vollen Ladung angekommen. Also kann man mal nachlesen, wie großzügig und hilfsbereit der Nikolaus damals war und wie er Leute auf wundersame Weise beschenkt hat. So wie der Nikolaus heute eben auch. Wobei, das mit der wundersamen Weise, das wird ja irgendwann zu einer nicht ganz so wundersamen Erkenntnis. Nämlich, dass der Nikolaus gar nicht so außergewöhnlich ist, wie man vielleicht mal gedacht hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wie das bei dir war, als du dich vielleicht mal gefragt hast, warum der Nikolaus, wenn man ihm dann mal begegnet, warum der so bekannte Stimme hat. Oder warum er immer die gleichen Socken anhat als der Opa, wie der Opa, und auch noch die gleiche Brille aufhat. Oder warum er so klein ist wie der kleine Nachbar von nebenan. Also ich bin, wenn ich den Nikolaus dargestellt habe, bin ich immer ziemlich schnell erkannt worden. Obwohl ich meine Stimme echt gut verstellt habe und sehr sonor und tief gesprochen habe. Aber irgendwie, das hat nicht viel geholfen. Ich war immer ziemlich schnell entlarvt. Bei gewieften Kindern keine Chance. Und im Kindergarten ist es auch immer so, da kommt ja jedes Jahr der Nikolaus, und für die Kinder ist meistens fast noch spannender als das, was da im Sack als Geschenke rauskommt. Wer ist dieser Nikolaus? Ja, man möchte es wirklich erraten. Kennt man den? Ist der ein Bekannter? Oder ja, ist, weiß nicht, ganz, ganz spannendes Spiel für die. Das ist ja schon ein bisschen verrückt, finde ich. Da erzählt man den Kindern, dass die Stiefel von einer rätselhaften Person befüllt werden. Und irgendwann mutet man ihnen zu, dass sie mit der Enthüllung klarkommen, dass es alles gar nicht so mystisch ist, wie man gedacht hat. Und dann frage ich mich, was passiert denn eigentlich mit diesen Kindern? Was passiert mit dieser Tradition vom Nikolaus, wenn Kinder entdecken, naja, zumindest die Version, die da jetzt vor mir steht mit dem Mantel, ist total irdisch und gar nicht so außergewöhnlich. Was ist dann mit dem Nikolaustag? Stellt dann das Kind keine Stiefel mehr raus, weil es sagt, naja, also ohne das Geheimnisvolle, ohne das Mystische, Überirdische, da macht die ganze Sache mit dem Nikolaus ja irgendwie keinen Sinn mehr. Braucht es den fliegenden Schlitten, dass Nikolaus spannend bleibt? Braucht es das goldene Buch und dass der Nikolaus alles weiß, was Kinder tun? Wird Nikolaus langweilig, wenn rausgekommen ist, dass es der Onkel Egon sich halt dieses Jahr den Bart angeklebt hat und in den muffeligen Mantel reingeklettert ist? Oder nimmt es dem Ganzen die Faszination, wenn man merkt, dass der Schokoladen-Nikolaus im Stiefel der gleiche ist, wie der, den Mama neulich noch im Einkaufswagen gehabt hat? Ist es dann alles viel langweiliger? Also man kann es natürlich schade finden, wenn so eine geheimnisvolle Figur sich plötzlich als eine ganz nahe und bekannte Person erweist. Und vielleicht ist dir das auch so gegangen, wo du Kind warst. Vielleicht ist das Erraten von Nikolaus ja gleichzeitig auch eine kleine Enttäuschung für ein Kind. Wenn dann da rauskommt, naja, es ist halt eben nur eine vertraute, total menschliche Person, nur der Papa zum Beispiel. Vielleicht ist auch für dich irgendwann dieser Mythos verloren gegangen und du hast erstmal damit klarkommen müssen. Wenn das bei dir so war, dann bist du für Weihnachten eigentlich ganz gut ausgerüstet, weil etwas ganz Ähnliches mutet uns Gott an Weihnachten zu. Der unfassbar große, der geheimnisvolle und irgendwie auch ungreifbare Gott zeigt sich uns in Jesus Christus als kleiner, vielleicht auch unspektakulärer Mensch. Als einer, der ist wie wir. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie wenn man merkt, ja, der Nikolaus ist gar nicht so fremd, sondern es ist nur der Papa. Das wird uns an Weihnachten zugemutet und das ist gar nicht so wenig, was uns da zugemutet wird, das zu glauben. Jesus selber hat es erlebt, in der Zeit, als er unter den Menschen war. Da haben wir das neulich schon mal kurz in der Predigt gehabt, wo es um die Familiengeschichte ging. Da war ja die Geschichte dran, wo Jesus nach Nazareth heimkommt. Und dann begegnet er den Leuten und die sagen alle, ja klar, den kennen wir doch. Das ist doch der Sohn von Josef, von dem Zimmermann. Das ist doch einer von uns, unser Schüler. Mit dem sind wir groß geworden. Was, und der soll jetzt der verheißene Messias sein? Der soll Wunder tun können? Das können wir nicht glauben. sagen die Leute in Nazareth. Das ist zu viel für sie. Das bekommen sie nicht zusammen. Der große Gott, der große Messias, der angekündigte Retter, soll einer sein, der mit ihnen auf die Schulgange ist, der mit ihnen auf der Straße gespielt hat, der so ganz normal ist wie sie, der das gleiche Leben lebt, der die gleichen Herausforderungen zu durchkämpfen hat. Das ist nicht so einfach, liebe Gemeinde, was uns von uns an Glaube verlangt wird, wenn Gott plötzlich so ganz vertraut daherkommt und so menschlich. Ich will euch mal mit hineinnehmen in einen Bibeltext, da beschreibt der Paulus das den Christen in Philippi. Und zwar, er beschreibt ihnen das, dass Jesus Gott war, aber dass er gleichzeitig eben sich auch ganz menschlich gezeigt hat. Wir lesen mal den Christushymnus. Das ist der Text, der in Philipper 2 drin steht. Ich habe eine bisschen modernere Übersetzung, deshalb kommt euch vielleicht nicht ganz bekannt vor. Da steht Folgendes. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Also offensichtlich muss man auch der Gemeinde in Philippi erklären, wie das ist mit Jesus. Dass er gleichzeitig Mensch und Gott ist. Wenn die Christen in Philippi sich überlegt haben, ich war er jetzt Mensch oder war er Gott, sagt Paulus in diesem Text, er war beides. Er war Gott, aber er hält nicht fest an allem, an dem Übernatürlichen, an dem, was Gott fern macht, was ihn schwer greifbar macht, was ihn vielleicht auch irgendwie mystisch oder geheimnisvoll und auch faszinierend macht. Das hat Christus zurückgestellt und ist ein ganz normaler Mensch geworden. Mit Haut und Haaren, einer wie du und ich, ja sogar einer, dem es nicht zu schade war, sich zum Diener machen zu lassen. Diener war damals ja noch viel mehr als heute einer, der gar keine Selbstbestimmung mehr hatte. Der war völlig fremdbestimmt, der war ausgeliefert, der hat sogar jemand anderem gehört als Sklave. Und so einer wird jetzt Gott. Bis ins Niedrigste der Menschlichkeit, bis in den Tod, nimmt er dieses Menschsein an. Das macht es ganz schön herausfordernd, ihn als Gott zu erkennen. Jesus ist ja schon zu seinen Lebzeiten begegnet, dass Menschen damit Schwierigkeit gehabt haben, ihn als Gott zu sehen. Weil es mit ihrer Vorstellung nicht zusammenpasst, dass er Mensch ist und gleichzeitig Gott sein kann. So nieder, wie sie ihm begegnet sind, so normal, auch so leidend, das darf Gott nicht sein. Und da haben sich Menschen von ihm abgewandt deswegen, die haben ihn verspottet deswegen oder manche haben noch schwerere Geschütze aufgefahren, die haben ihn als Gotteslästerer beschimpft, haben sogar Verschwörungstheorien erfunden, um das Unerklärliche, das was für sie unerklärlich war und auch unglaubbar war, erklärbar zu machen. Zum Beispiel, warum denn dieses Grab plötzlich leer ist. Das darf nicht sein, wenn Jesus nur ein Mensch war. Das kann nicht sein, dass er aus diesem Grab, aus diesem zugeschlossenen Grab aufersteht. Und deshalb hat man sich eine Lösung erfunden, die leichter zu glauben war, nämlich der Leichnam muss gestohlen worden sein. Und die Christen, die was anderes behaupten, sind Lügner. Weil es zu schwer war zu glauben, dass dieser Mensch Jesus Gott war. Ist übrigens dann noch so weitergegangen. In den folgenden Jahrhunderten gab es immer wieder Leute, wo da auch damit ihre Schwierigkeiten hatten. Die Evangelisten sind quasi als so eine Art Lügenpresse auch abgelehnt worden, weil man nicht glauben wollte, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Es gab sogar eine große Bewegung im 2. Jahrhundert nach Christus, die war sehr verbreitet. Man nennt die Ebionismus und die Ebioniten, die sagen, es gibt keine Jungfrauengeburt. Und deshalb kann auch die Geburt Jesu keine göttliche Geburt sein, sondern es war ein ganz normaler Sohn von Maria und Josef. Er war nur Mensch. Und einer hat es dann noch später ein bisschen weitergetrieben. Das war ein Gemeindeleiter in Alexandria, der hieß Arius. Der hat es zu einem Streit hochgehoben und dann ist der Streit sogar nach ihm benannt worden, der arianische Streit. Und da sagt er, Jesus kann nicht Gott gewesen sein. Er kann höchstens Ähnlichkeiten mit Gottes Wesen gehabt haben, aber er war nicht Gott. Und darüber hat man gestritten, über mehrere hundert Jahre, ob denn Jesus Gott war. Bis man erst im Jahr 325 dann mal im Konzil von Nicea in vorläufigen Schlusspunkt gesetzt haben, gesagt hat, doch, Jesus war Gott. So lange hat es gebraucht, weil das schwer ist, das zu glauben. Und ich erlebe das ehrlich gesagt bei uns in unserer Zeit heute bei vielen immer noch, dass es für viele schwer ist zu glauben, dass dieser Mensch, der da in Bethlehem auf die Welt kommt, Gott ist. Jesus als Mensch, okay. Jesus als Vorbild, wie man miteinander umgehen soll, das okay. Aber dass er Gott sein soll, das verlangt zu viel Glaube von ihm ab. Wenn das aber so ist, dass es zu schwer zu glauben ist, dann kann Weihnachten auch gar nicht mehr sein als ein Fest der Liebe und ein Fest der Familie. Dann geht an Weihnachten schon was ganz Wesentliches verloren. Und dann ist der Glaube auch keiner, der über das eigene Leben hinausreicht. Dann besteht auch heute die Gefahr, dass wir das, was nicht sein darf, so hin erklären, dass es zu einem menschlichen Jesus eben passt. Alles andere kann dann irgendwie nicht stimmen und muss dann irgendwie literarisch sein oder erfunden sein oder sonst wie. Da passt natürlich die Jungfrauengeburt, dass Maria als Jungfrau Jesus geboren hat, genauso wenig rein, heute immer noch genauso wenig rein, wie das, dass Jesus übers Wasser gehen konnte oder dass er Brot vermehrt hat oder dass er den Tod überwunden hat, dass er uns erlöst hat, dass er uns ein ewiges Leben schenkt. Alles das ist dann nicht mehr möglich. Und ihr merkt vielleicht, was man so alles verliert, wenn man in Jesus nur den Menschen sieht. Wie ausgedünnt ein Glaube da wird. Und dabei ist doch Jesus so viel mehr für uns. Es ist uns so viel mehr geschenkt in diesem Gott, der da auf die Welt kommt. Aber die Herausforderung ist eben damit verbunden, dass wir in Jesus eben auch Gott sehen. Deshalb bleibt Paulus, als er an die Philipper schreibt, nicht bei der Beschreibung der menschlichen Nähe. Er sagt nicht nur, ja, er hat es zurückgelassen und ist Mensch geworden, sondern direkt im nächsten Satz geht er über in die Beschreibung, dass er eben auch Gott ist. Wir haben es gerade gelesen. Deshalb hat Gott ihm in den Himmel gehoben, hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und er hat ihm geschenkt, dass alle Menschen Knie sich beugen. Und sogar die, die schon gestorben sind und auch die im Himmel werden ihre Knie beugen vor diesem großen Namen Jesu, weil er Gott ist. Sie werden erkennen und bekennen, dass Christus der Herr ist. So stand es da in diesem Text. Paulus ist es wichtig, auch das ist Jesus. Einer, der höher ist als alles. Einer, den alle mal als ihren Herrn anerkennen werden. Und deshalb besteht auch noch Hoffnung für die, die sich schwer tun, damit in Jesus Gott zu sehen, zumindest in diesem Schlusssatz von Paulus, dass es alle mal so weit kommen werden, dass sie Jesus als Herrn bekennen können, auch wenn es jetzt noch schwer ist. Man muss also, wenn du jetzt vielleicht selber damit deine Schwierigkeiten hast, musst du nicht in diesem Weihnachtsmann-Enthüllungsschock-Moment stecken bleiben. Du musst nicht darin hängen bleiben, wo der Mensch Jesus die göttliche Faszination verloren hat, weil die Aufgabe zu groß ist, das zu glauben. Man kann Glauben bekommen, der in Christus auch Gott erkennt. Das kann man sich nicht machen, aber das kann man sich schenken lassen. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, das man vielleicht gar nicht hoch genug loben kann. Aber es ist ein Glauben, den wir auch in der Bibel finden und eben auf faszinierende Weise finden. Zum Beispiel bei Maria. Maria, die kann das glauben, dass dieses Kind, das da in ihrem Bauch wächst, Gott ist, Gottes Sohn ist. Und sie kann das glauben, weil es ihr ein Engel verheißen hat. Sie hat eine Hilfe bekommen, dass sie das glauben kann. Der Josef, der hat auch erst seine Schwierigkeiten damit, als Maria ihm sagt, dass da Gottes Sohn in ihrem Bauch aufwächst. Aber dann kann er es doch glauben, weil er eine Hilfe bekommen hat in einem Traum. Die Hirten in der Nacht, als Jesus auf die Welt kommt, die kommen zum Stall und sind nicht enttäuscht, dass da nur ein ganz normales Baby liegt, sondern sie fallen auf ihre Knie, weil sie in diesem Baby den Herrn der Welt erkennen. Und warum können sie das? Weil ein Engelschor sie darauf hingewiesen hat. Sie haben auch einen Hinweis bekommen. Und die Weisen aus dem Morgenland, bei denen war es die Stellung der Sterne, die sie darauf hingewiesen hat, dass dieses Kind, das sie da im Stall finden werden, der Herr der Welt ist, ein König über alle Welt. Und so gibt's viele Beispiele, wo viele Menschen Jesus begegnen und erkennen, jawohl, das ist Gottes Sohn. Bis hin zu dem Petrus, den Text, den ich euch vorher vorgelesen habe, wo er von Jesus selber gefragt wird, was sagen denn die Leute oder wer sagst du denn, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann sagt der Jesus was ganz Spannendes, nämlich, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Gott ist es, der uns zeigt, dass dieser Mensch Jesus sein Sohn ist, dass er Gott ist. Gott kann das schenken, diese Erkenntnis. Er hat es dem Petrus geschenkt, er hat es danach zum Beispiel dem Hauptmann unter dem Kreuz geschenkt, der guckt auf das Kreuz hoch, sieht Jesus sterben und sagt, jawohl, das war Gottes Sohn. Und so gibt es viele Beispiele durch die Zeiten, wo Menschen erkannt haben, jawohl, das ist Gottes Sohn, wo der Heilige Geist ihnen diesen Glauben geschenkt hat. Das ist genau das, was der Paulus im Christushymnus beschreibt. Der Niedere, der Menschliche, der ist gleichzeitig auch der Höchste, der ist gleichzeitig Gott. Und das erkennen zu dürfen, ist ein großes Geschenk. Allerdings hat auch diese Sicht auf Jesus so ihre Herausforderungen. Es gab zum Beispiel im ersten Jahrhundert nach Christus, gab es eine Gruppe von begeisterten Christen, die haben gesagt, natürlich, für uns ist das völlig klar, Jesus ist Gottes Sohn. Aber dann haben sie Schwierigkeiten gekriegt mit den Sachen, wo, naja, die nicht zu ihrem Bild von Gott gepasst haben. Zum Beispiel, dass Jesus leidet. Dass Jesus stirbt am Kreuz, das passt nicht zu Gott. Wie kann das sein, wenn er Jesus doch ganz Gott ist? Und auch da hat man wieder begonnen, sich Theorien zurechtzubasteln, die es leichter machen, das zu glauben. Wie Jesus seine Göttlichkeit erhalten kann. Man hat einfach behauptet, naja, Jesus hat diesen Körper, diesen Leib nur zum Schein gehabt. War gar kein echter menschlicher Körper. Es war nur ein Scheinleib, haben manche behauptet. Und nach diesem Wort für Schein, Dokere heißt es, hat man diese Bewegung dann auch benannt. Doketismus nennt man das, wenn Menschen sagen, ja, das war nur ein Scheinleib. Gibt übrigens eine ähnliche Form im Islam auch. Im Islam gibt es eine Sure, die Sure 4 im Koran, wo es darum geht, wie das mit Jesus und dem Tod am Kreuz war. Der Gesandte Allahs, also ist natürlich nicht der Sohn Gottes für die Muslime, aber der Gesandte Allahs, und der darf natürlich nicht am Kreuz sterben. Und deshalb wird in Sure 4 da erklärt, dass sie den verwechselt haben. Naja, man hat einfach aus Versehen jemand, der Jesus ähnlich sah, ans Kreuz genagelt. So macht man sich dann leichter, das zu glauben, weil es schwer ist, das zusammenzubringen. So ist es, liebe Gemeinde. Es ist schwer, den Gott, den Herrn über alle Schöpfung, in einem einfachen Zimmermann zu erkennen. In einem Menschen, der eine schwere Todesstrafe bis zum Schluss durchleidet. Das erfordert einen echt großen Glauben. Und für manche bis in unsere Zeit, für viele in unserer Zeit, ist die Herausforderung zu groß. Und sie schaffen sich lieber Erklärungen, die es ihnen leichter machen. Aber dabei verliert man was ganz Entscheidendes. Egal auf welcher Seite man vom Pferd fällt, man verliert vom Glauben was ganz Wertvolles und Entscheidendes. Dann feiert man Weihnachten nämlich nicht, wie nahe Gott uns Menschen kommt. Wenn man sagt, ja Gott, Jesus war Gott, aber er kann kein echter Mensch gewesen sein, dann bleibt er uns irgendwie auch fern und unnahbar, mystisch und irgendwie auch fremd. Es ist eine Herausforderung, liebe Gemeinde, vor die Gott uns an Weihnachten stellt. Dass wir in Jesus den wahren Menschen und gleichzeitig den wahren Gott erkennen können. Vielleicht sagst du, für mich ist das gar kein Problem. Ja, das gehört für mich zum Glauben ganz normal dazu. Und wenn das so ist, dann darfst du mal ein ganz dickes Dankeschön an den Heiligen Geist schicken, weil das gar nicht so selbstverständlich ist. Dass man das in einem denken kann, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir haben es vorher gesungen in diesem Lied. Du bist als wahrer Mensch und wahrer Gott gekommen. Das singt sich leicht, aber da steckt so viel drin. Der Heilige Geist kann uns beschenken mit so einem Glauben. Dass wir nicht auf der einen Seite ebionitisch bleiben oder arianisch bleiben und sagen, naja, er war eigentlich nur Mensch. Oder auch nicht, dass wir doketistisch bleiben und sagen, nee, er war eigentlich nur Gott, auch hat einen Scheinleib gehabt. Nee, uns kann es geschenkt werden, dass wir zu diesem Glauben kommen, dass wir das zusammenbringen. Gott wird Mensch. Und wenn du dir schwer tust oder wenn dein Glaube an irgendeiner Seite hängen geblieben ist, wenn du an Weihnachten immer an einer Seite sagst, ah, so richtig, das so ganz eindeutig ist das für mich nicht, dann schick doch eine große Bitte an den Heiligen Geist. Denn wir dürfen ihn bitten, dass er uns Hilfe schickt. Die Hilfe, die wir brauchen, dass wir diesen Glauben, den vollkommenen Glauben geschenkt bekommen, dass wir das erfassen können, dass Jesus Gott und Mensch ist. So wie die Hirten einen Engelschor geschickt bekommen haben, so wie Josef einen Traum gekriegt hat, so wie die Weisen eine besondere Sternenkombination bekommen haben und viele andere noch Erfahrungen, die ihnen geholfen haben, dass sie das so sehen können, so dürfen wir auch von Gott erwarten, dass er uns hilft, dass er uns beschenkt. Und damit sind wir wieder ganz am Anfang beim Nikolaustag. Ich habe vorher gefragt, wenn man als Kind bemerkt, dass der Nikolaus der gleiche Nachname hat wie man selber und dass er unter demselben Dach wohnt und dass er jetzt halt hier zwar mit einem roten Mantel kommt, aber normalerweise man ihn mit der Jogginghose kennt. Wenn man das mal an diesem Punkt angekommen ist, stellt man dann als Kind keine Stiefel mehr raus? Doch, natürlich stellt man noch Stiefel raus. Denn auch wenn es der Nachbar war oder der Onkel Egon oder wenn nachts die Mama aufgestanden ist und die Geschenke rausgelegt hat, sie hat eben Geschenke in die Stiefel gelegt. Und natürlich macht man das dann trotzdem weiterhin. Und vielleicht hast du es auch gemacht, dass du trotz allem, obwohl du gewusst hast, dass vielleicht kein fliegender Schlitten kommt, trotzdem die Stiefel rausgestellt hast in der Erwartung, dass sie gefüllt werden oder zumindest in der Hoffnung. Wir können erwarten und wir können hoffen auch an Gott. Wir können gerade auch vom wahren Menschen und vom wahren Gott erhoffen, dass er uns beschenkt. Wenn Gott Mensch ist, dann weiß er sehr genau, was wir brauchen und was zu uns passt. Dann kann er uns diesen Glauben schenken, der zu uns ganz persönlich passt. Und wenn er Gott ist, dann ist sein Geschenk noch viel größer als etwas, das wir ermessen können, das wir verstehen können, als ein kleines Glaubensleckerli. Und deshalb lohnt es sich, dass wir auch weiterhin unsere Stiefel rausstellen. Im wörtlichen Sinn ist es jetzt heute erstmal durch, da muss man jetzt ein Jahr wieder warten, aber im übertragenen Sinn darfst du auch weiterhin deinen Stiefel rausstellen. Erwarte von Gott, dass er dich beschenkt. Und vielleicht sagst du ihm auch, wo du Schwierigkeiten hast, mit dem, was, ja, wo dein Glaube vielleicht an seine Grenzen kommt. Es gibt so einen Stiefel, den habe ich als Bild, der von dieser Aktion 24 Mal Weihnachten Neuer Leben, kann man als Bild sich auf unserer Homepage einfach runterladen und vielleicht hilft es dir, dass du dir den ausdruckst und dass du auf diesen Stiefel deine Erwartungen an Gott schreibst. Dass du sagst, ja, hier habe ich vielleicht meine Schwierigkeiten im Glauben, aber ich wünsche mir noch so viel mehr, die ganze Fülle des Glaubens, und ich brauche Hilfe, dass ich das zusammenbringe. Jesus als ganz naher, vertrauter Mensch und gleichzeitig als Gott. Dann mach das mal. Wenn es dir hilft, druck dir den Stiefel aus und schreib deine Erwartungen drauf. Mir ist wichtig, dass du diese Erwartungen an Gott hast. Dass du weißt, wir werden von Gott beschenkt. Und dass du drum bittest um den Heiligen Geist, der dir alles dazu schenken kann, was du dazu brauchst. Dieser Glaube ist an Weihnachten eine Herausforderung, aber er ist auch ein Riesengeschenk, das uns an Weihnachten gemacht wird. Amen.